Politische Landschaftspflege, hallo, das ist nicht Korruption. Das ist nicht Korruption. Nein, lach nicht so blöd. Korruption ist, hey Meister, Korruption ist, wenn ich vorher einem Geld gebe, damit er hinterher macht, was ich will. Und Landschaftspflege ist, wenn vorher schon einer macht, was ich will und hinterher, dann sieht man schon mal weiter. Ne? Also, ja, und...
Homeport Nummer 265, Servergate. Hallo und herzlich willkommen zum 265. Homeport, den ich am heutigen, naja, erst regnerischen, dann nur noch windigen und jetzt, naja, ein bisschen sonnig bewölktem Freitag, dem 27. Mai 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12:29.
Jawohl, ja. Da hinten kreischt Kinder, weswegen ich da hinten nicht hin will. Das Intro kommt aus der vorletzten Anstaltssendung, der aus dem März. Korruption versus Landschaftspflege. Ja, das ist halt keine Korruption, das ist halt Landschaftspflege. Ja, und den Namen für diese Folge, der entstammt einem Ereignis, was putzigerweise den Beinamen Gate bekommen hat, obwohl es irgendwie kein Gate ist, weil Watergate, da geht es auch nicht um Wasser. Aber ja, ansonsten gibt es aber wieder die übliche Dreiteilung, zwei Teile Politik, inklusive den Atommeldungen in Teil 1 und ein Teil Tech Space, inklusive dem letzten EVA von einem Shuttle überhaupt. Und was ihr euch einfach jetzt hier in die Ohren spülen könnt, indem ihr einfach weiterhört, ist dann... Teil 2, Politikgate, die zweite Hälfte, nicht zu wechseln mit Gate, in der ich die unfähige Regierung versteckt habe, Servergate, die diensthabende Seuche und natürlich mehr. 14 Grad, Broken Cloud-Siege, gerade eben hat es ein bisschen getröpfelt, cool Greetings, die 14 Grad fühlen sich wie 14 oder 12 an und der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 48 km/h aus Richtung Southwest. Oder so. Mein iPhone hatte sich eben überlegt, dass es mal eine Stunde nachgehen wollte. 9.35 Uhr, ja. So, da bin ich dann wieder. Cheep, cheep. Mit erstmal der dämlichsten Regierung, die wir haben. Die hat dann nämlich die polizeiliche Kriminalstatistik, also besonders unser Innenvolltrottel, vorgestellt. Bundesinnenvollidiot Brüllrich stellt heute die polizeiliche Kriminalstatistik, heute wie letzten Freitag, für das Jahr 2010 vor. Wie bereits vorab bekannt wurde, sank die Zahl der Straftaten im Vergleich zum Jahr 2009 um 2% auf insgesamt rund 6 Millionen. Die Aufklärungsquote erhöhte sich demnach leicht auf 56%. Der Vorsitzende der deutschen Polizeiidiotengewerkschaft, Wendt, kritisierte, die Statistik gebe nur Fälle wieder, die entweder von Opfern angezeigt oder bei Kontrollen von Polizistinnen aufgenommen worden seien. Die Dunkelziffer werde aber ausgeblendet, sagte er der Nachrichtenagentur DAPD. Dabei hat er allerdings geflissentlich versäumt zu erwähnen, dass die Statistik aber auch Fälle zeigt, wo niemand irgendein Strafverfahren eröffnet hat. Na, es sind nur Polizeiverfahren, die da... drin vorkommen. Sehr gut. Ja, weil, wenn man sich die Statistik mal aus der Nähe anguckt, stellt man fest, dass, oh ja, ich hatte mich so über den Vulkan gefreut. Wenn man sich die Statistik aus der Nähe anguckt, stellt man fest, dass so Dinge, wo zum Beispiel eine Staatsanwaltschaft bescheidet, dass kein verfolgenswertes Verbrechen stattgefunden hat, die tauchen in der Statistik trotzdem auf. Oder Sachen, die vielleicht sogar eingestellt wurden vor Gericht wegen erwiesener Unschuld. Na, also von daher, wenn Wendt sich hinstellt und sagt, ja, aber es gibt noch Fälle, die da nicht auftauchen. Jetzt haben wir übrigens 10.40 Uhr. Es gibt da noch Fälle, die da nicht drin auftauchen. Ja, dann fällt mir nur ein, ja, eure beschissene Statistik ist ohnehin beschissene Scheiße. Das ist aber allgemein bekannt. Von daher, no, Anzeigen, nicht Verurteilungen. Ja, dann gab es da noch irgendwie so den Detailpunkt, ja, aber die Internetmorde, die hätten ja massiv zugenommen, so ganz schlimme Straftaten. Deswegen brauchen wir die verdachtsunabhängige Bevölkerungsvollverdächtigung. Und zu mir nur einfällt, geht sterben. Dann hat die FDP mal wieder geeinteamt, nämlich auf eine Reform der Mehrwertsteuer gepocht. Berlin, die FDP, hat Finanzminister Wolfgang Schäuble aufgefordert, selbst einen Vorschlag zur Reform der Mehrwertsteuer vorzulegen. FDP-Generalvollidiot Christian Lindner sagte, die Liberalen hielten die Reform bis 2013 nach wie vor wie möglich und nötig. Da die eingesetzte Arbeitsgruppe der Koalition aber noch nicht getagt habe, scheine ein alternatives Verfahren erforderlich. Fasel, Fasel, bla, Fasel. Ein einfacheres, gerechteres und bla und Fasel. Dass die Pfeifen irgendwie nicht merken, dass ihre Einthemerei ihnen nicht hilft. Ja, die Mehrwertsteuer ist nicht logisch. Und es gibt übrigens einen Punkt in der Mehrwertsteuer, der weniger logisch geworden ist nach der Wahl, nämlich die Besteuerung von Hotelübernachtungen. Na, die Übernachtung ist jetzt Grundbedarf, 7%. Ermäßigt der Mehrwertsteuersatz. Das Essen im Hotel ist aber Luxus. Na, also, hallo? Oh ja, das ist übrigens Ausflugschneise. Na, also von daher sollte vielleicht die FDP mit, ja, aber die Mehrwertsteuer ist ja so unlogisch, vielleicht auch mal zugeben, ach übrigens, wir haben Scheiße gebaut. Bevor sie das nicht zugeben, nehme ich diese Pfeifen nicht mal ansatzweise ernst. Kein Motorflugzeug und zählt damit nicht. Ja, also von wegen, mit Rösler hätte sich jetzt in der FDP so viel geändert. Da hat sich genau gar nichts geändert. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde. Na, weil Rösler hat sein neoliberales Gesülz ja auch schon zu Zeiten als Gesundheitsvollidiot fallen gelassen. Von daher, ja. Genau, dann gibt es ja noch die Brüllforderung, weil in der PKS nämlich die Anzahl Straftaten mit Computern gestiegen ist, verlangt Brüllrich wieder die Vorratsdatenspeicherung. Bloß blöd, dass die nur für schwerste Straftaten nutzbar ist, laut Bundesverfassungsgericht. Das waren aber immer noch wenige in der PKS. Habe ich mir noch letzten Freitag hier reingeschrieben. So, dann gibt es Militinland. Na, wenn man meint, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Brüllrich her. Der hat nämlich den Einsatz der Bundeswehr im Inneren befürwortet. Ist für einen Einsatz der Bundeswehr im Inland im Hamburger Abend. Blub, sprach er sich für in diesem Zusammenhang für eine Änderung des Grundgesetzes aus. Weil es kann doch nicht sein, dass das bisschen Verfassungssimulation, was wir hier haben, den Forderungen von unserem Innenvollidioten im Wege stehen kann. Das kann doch nicht sein. Soll jetzt sonst... Für bestimmte Bedrohungslagen reichten die Mittel der Polizei nicht aus, so der Minister. Das Grundgesetz lasse in Ausnahmefällen wie Naturkatastrophen und schweren Unglücksfällen den Einsatz der Bundeswehr im Inland zu. Er sei dafür, den Katalog zu erweitern, damit die Bundeswehr zur Abwehr terroristischer Angriffe im Inland eingesetzt werden könne, sagte Brüllrich. Nicht schon wieder. Na, mal ganz davon abgesehen, dass das für mich immer noch heftig nach er will Bürgerkrieg riecht. Aber welchen Grund sollte es denn bitte geben, die Bundeswehr im Landesinneren einzusetzen? Weil die ganz doll schlimmen Terroristen, hätte die Bundeswehr irgendetwas gegen die Dortmunder tun können? Hätte die Bundeswehr irgendwas gegen die Sauerländer tun können? Nein? Na, weil die haben ja noch überhaupt nichts getan, hallo? Also der Beweis, dass es irgendwie ein Militär im Landesinneren bräuchte, der fehlt. Und solange dieser Beweis fehlt, gehe ich davon aus, dass der Brüllrich einen Bürgerkrieg haben will. Ja, ich meine, von mir aus kann er sich mit sonst wem bekriegen. Aber doch bitteschön nicht auf dem Rücken des gesamten Volks. Hallo? Habe ich mir am Samstag hingeklebt. Dann gibt's Harz-Europa. Eurokritik, Doppelpunkt. Merkel fordert Angleichung der Sozialpolitik in Europa, schreiben die D-Radio Wissen Weltnachrichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine so europaweite Angleichung der Sozialpolitik gefordert. Die Kanzlerette sagte bei einem Landesparteitag der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Renteneintrittsalter und demografische Entwicklung müssten zusammenpassen. Allerdings habe es in Spanien und Griechenland bereits entsprechende Reformen gegeben. Noch Anfang der Woche hatte die Kanzlerin geklagt, in Teilen Südeuropas werde nicht lang genug gearbeitet. Außerdem seien die Urlaubsansprüche zu hoch. Merkel war deshalb von Vertretern Südeuropas massiv kritisiert worden. Diese warfen der Kanzlerin Populismus vor. Ja, mein Kommentar dazu, wie sagte Flassbeck so richtig, Griechenland mag ja über seinen Verhältnissen gelebt haben. Deutschland hat allerdings und tut es immer noch unter seinen Verhältnissen gelebt. Wenn man eine Angleichung haben will, dann wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, wir haben einen Aufschwung XXXXXXXXL, der hat gefälligst beim Volk anzukommen. Lohnerhöhung und zwar massiv. Ja, damit könnte sie sich ja mal hinstellen, könnte das ja mal verlangen. Das tut sie nicht. Weil sie nämlich damit dann zugeben müsste, dass irgendwelche Wirtschaftspfeifen tatsächlich weniger Gewinn machen würden. Und das geht ja nicht, weil, guck mal da, ein dreiköpfiger Affe. Na, also, blub. Na, also solange sie nicht für Lohnerhöhungen, Gehaltserhöhungen polemisiert, brauchen sie schlicht und ergreifend ihre dumme Fresse nicht mehr aufmachen. Ganz einfach. Ja, hier gibt's, hier von wegen in die Löhne hat der Staat sich nicht einzumischen. Ja, und? In irgendwelche Urlaubsansprüche im Ausland hat sich die deutsche Kanzlerin eigentlich auch nicht einzumischen. Was soll denn der Scheiß? Däh. Ist ja ekelhaft. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Sonntag gab's die Steuerreinigung. Der seit langem schwelende Streit zwischen Union und FDP über Steuersenkungen ist nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Schäuble beigelegt. Also Schäuble meint, der Streit sei vorbei. Die Frage ist, was meint die FDP? Weil Schäuble kann meinen, was er will. Solange die FDP der Meinung ist, nein, aber wir brauchen immer noch unsere Steuersenkungen, 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 solange die FDP sich da nicht von abbringen lässt, ist mir scheißegal, was Schäuble meint. Aber der ist jedenfalls der Meinung, dass er jetzt beigelegt. Er sei sich bei einem ausführlichen Gespräch mit dem neuen FDP-Vollidioten Rösler in dieser Woche einig gewesen, dass die Haushaltskonsolidierung Vorrang habe, sagte Schäuble der Blöd am Sonntag. Wenn darüber hinaus Spielräume für Steuererleichterungen entstünden, werde man sie nutzen. Dies wollten die Koalitionsparteien jetzt in enger Abstimmung umsetzen, fügte Schäuble hinzu. Oder anders ausgedrückt, es hat sich genau gar nichts ergeben. Und die Steuersenkung wird pünktlich rechtzeitig vor der Wahl kommen. Ja, das wird dann so ein unauffälliges Wahlgeschenk sein. Ich meine, das hatten wir doch schon mal. Na, da nannte es sich Abwrackprämie. Nein, Umweltprämie. Abwrackprämie war ja der bürgerliche Name für das Ding. Umweltprämie. Oder so. Ja, also, Bullshit. So, dann gibt's Wirtschaftskriege, D-Radio zitiert in Katar. Thomas Dümmesier, Doppelpunkt, deutsche Sicherheitsinteressen ergeben sich aus unserer Geschichte, der geografischen Lage in der Mitte Europas, den internationalen politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen des Landes, sowie unserer Ressourcenabhängigkeit als Hochtechnologiestandort und rohstoffarmer Exportnation. Thomas Dümmesier, und das unterscheidet sich kaum von jenem Satz, den der Bundespräsident Horst Köhler vor einem Jahr zum Verhängnis wurde, als er in ein Mikrofon unseres Senders sagte, bla 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 bla, ja, ich habe seinerzeit schon dem Bundespräsidenten zugestimmt, als er auch noch sehr scharf kritisiert worden ist, denn er hat seinerzeit ja lediglich die Fakten beschrieben. Oder anders ausgedrückt, unser Kriegsminister Thomas de Schwafler hat jetzt genau das gesagt, was Köhler seinen Job gekostet hat. Okay, Köhler hat selber ihn geschmissen. Aber, hey, wie wär's mal mit einem Rücktritt? Mit sofortiger Wirkung. Das kann er gerne von einem Zettel ablesen. Hallo? Na, hab ich mich am Montag eingebaut. Dann gibt's die Migra-Armee. Da hatte der Werbeauftragte Königshaus, FDP, gesagt, er will Migranten für die Bundeswehr werben. Moment, Fiefe, zwei Kommentare. Erstens ist das natürlich absehbar. Die Armee richtet sich immer an die ärmeren Bevölkerungsschichten und da zählen die Migranten eben dazu. Auch in den USA besteht die Armee hauptsächlich aus ärmeren Bevölkerungsgruppen und haben einen hohen Migrantenanteil. Aber die andere Parallele, die ich mal ziehen möchte, ist Libyen. Wenn man die Armee gegen das eigene Volk einsetzen möchte, und das ist ja auch in Deutschland seit Jahren erklärtes Ziel, nur dass es nur dass dem im Moment noch diese nervige Verfassung im Weg steht, dann hat man das Problem, dass Soldaten im Allgemeinen ungern auf die eigene Familie und Nachbarn schießen wollen. Die Lösung dafür ist offensichtlich: Migranten nehmen. So, da hat er dann noch eine Reaktion bekommen. Gerrit kriegt gerade eine Mail von einem Migranten ein. Der meint, ich könnte ganz beruhigt sein. Auch Migranten hätten kein gesteigertes Bedürfnis, auf ihre Nachbarn zu schießen. Das ist ja furchtbar. Was bleibt denn der Bundeswehr da noch? Kampfroboter von Samsung importieren? Ah, Bundeswehr im Innern. Ja, wozu wohl? Um auf das Volk zu schießen. Auf wen denn sonst? Terroristen, my ass. So, dann gibt's Sparsosola. Hab ich in den Nachdenkseiten gefunden. Ministerin will 2 Milliarden bei Arbeitslosen sparen. Bundesarbeitsministerin Zensursola von den Laien, CDU, will Fördermaßnahmen für Langzeitarbeitslose streichen und so bis 2015 rund 2 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Das geht aus dem Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt hervor, den das Bundeskabinett morgen beschließen soll und der unserer Zeitung vorliegt. Demnach würde der Gründungszuschuss für Langzeitarbeitslose, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen, gestrichen. Eingespart werden sollen so im Jahr 2012 rund 1 Milliarde und in den Folgejahren bis 2015 rund 1,33 Milliarden Euro. Andere Kürzungen, etwa bei Arbeitsmarktmaßnahmen, Eingliederungszuschüssen und Weiterbildungsmaßprogrammen, summieren sich nach Berechnungen des Ministeriums auf weiter rund 700 Millionen Euro pro Jahr. Quelle RP. Na, so viel zu der Frage, wo man denn noch sparen kann. Bei denen, die kein Geld haben. Bei den Arbeitslosen. Na, anstatt irgendwie hinzugehen und Kapital zu versteuern, mal ordentlich zu versteuern und eben nicht als Steuerparadies zu dienen, was Deutschland ja ziemlich sicher tut, unter anderem deswegen, weil hier schlicht und ergreifend nicht kontrolliert wird. Na, also die Steuerpflichtigen, insbesondere die mit dem besonders großen Geldbeutel, können selber bestimmen, was sie eigentlich zahlen wollen. Nichts. Und kontrolliert wird nicht. Und wenn mal kontrolliert wird, wenn es Steuerfahnder gibt, die... wenn es Steuerfahnder gibt, die mal ernsthaft hingucken, siehe in Hessen, dann werden die halt rausgemobbt. Na, also Bieter. Steuerparadies. Habe ich mir am Mittwoch eingebaut. Auch von Mittwoch. Löschen statt sperren. Bundeskabinett streicht Kinderporno-Sperren. Berlin. Die Bundesregierung hat sich endgültig von den umstrittenen Sperren für kinderpornografische Inhalte im Internet verabschiedet. Das Kabinett brachte ein Gesetz auf den Weg, mit dem das schon ausgesetzte Sperrgesetz aufgehoben werden soll. Künftig sollen die Seiten gelöscht statt gesperrt werden. Zudem beschloss das Kabinett die Einrichtung einer zentralen Visa-Warndatei, um Missbrauch bei der Visa-Vergabe zu verhindern. Da wird gar nichts verhindert, da werden alle Leute unter Verdacht gesetzt. Aber hey, na, was ich ganz putzig fand, da haben sich wohl auch irgendwelche FDP-Pfeifen mitgebrüstet. Ja, jetzt wird das Zensurgesetz aus dem Bundesgesetzblatt gestrichen. Jetzt wird gar nichts. Was die Bundesregierung beschließt, die Bundesregierung ist exekutive, ausführende Gewalt. Die macht keine Gesetze. Also alles, was da jetzt passiert ist, ist, dass die Bundesregierung ein Stück Papier in Richtung Bundestag geschmissen hat. Auf dem Stück Papier befinden sich zwei Gesetzentwürfe. Mit der Bitte, dass da vielleicht auch mal Gesetze draus werden mögen. Gut, die Bundesregierung, da sitzen ja auch Leute drin, die dann auch im Bundestag als Abgeordnete sitzen, was ganz nebenbei irgendwie äußerst putzig ist, dass die sich selber kontrollieren, aber hey, die dann wahrscheinlich, davon ist auszugehen, den Wunsch der Regierung achten werden und die entsprechenden Gesetzentwürfe eben in Gesetze umwandeln werden. Aber bis die in Kraft treten, wird es jetzt durchaus noch ein Stück dauern können. Ich meine, wenn es nach mir ginge, da hätte es ja eigentlich irgendwie gar nicht so lange brauchen müssen, dauern müssen. Ja, weil ich meine, so unheimlich schwer ist es nicht, ein Gesetz zu entsorgen. Aber ja, es braucht eine Entscheidung von Bundestag und Bundesrat. Und am Ende eine Unterschrift des Bundespräsidenten. Und bevor es das alles nicht gegeben hat, ist genau gar nichts passiert. Ja, also, dieses dämliche Selbstgelobe. Ja, wir haben das Gesetz vernichtet, ihr habt noch gar nichts. so. Auch von Mittwoch gab es den Aufschwarf. Die IHK erwartet Superwachstum. Berlin, die deutsche Wirtschaft, rechnet in diesem Jahr mit einem fulminanten Wachstum. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hob seine Konjunkturprognose um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent an. Die Bundesregierung hatte im April bla bla, Fasel bla bla. Kommt nur irgendwie putzigerweise nichts bei den Bürgern an, weil aus Sorge vor steigenden Preisen sitzt bei den Verbrauchern im Moment das Geld nicht mehr so locker wie noch vor einigen Monaten. Vor allem der steigende Öl- und Lebensmittelpreise hätten im Mai die Konsumlaute der Bundesbürger weiter eingedingst. Na, oder anders ausgedrückt, wir haben einen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Das ist mal wieder Leben auf Kosten des Auslandes. Na, unter unseren Verhältnissen. Wenn man daran etwas ändern wollte, könnte man ja mal sich dafür einsetzen, dass die Löhne und Gehälter steigen. Na, solange man das als Regierung nicht tut, braucht man sich auch nicht irgendwie als Lehrmeister für irgendwelche anderen Länder hinstellen, weil das funktioniert nicht. Die können da nämlich völlig zu Recht sagen, fasst euch mal an die eigene Nase. Kümmert euch mal um euren Scheiß, da habt ihr genug zu tun mit. So, am letzten Freitag ist mir dann in die Halle, in die Finger gefallen, israelische Obamatik. Weil Obama hatte es gewagt, vorzuschlagen, ganz hochoffiziell. Obama hatte sich erstmals öffentlich für einen israelischen Rückzug auf die Grenzen von 1967 eingesetzt und damit die palästinensische Position unterstützt. Zugleich sprach sich der US-Präsident allerdings für einen Gebietsaustausch in beiderseitigem Einvernehmen aus. Und das geht ja mal gar nicht! Herr Obama, der ist ein Antisemit! Ja, also, blob. Ja, ich meine, der Vorschlag, den Obama gemacht hat, ist im Wesentlichen zu sagen, hey, Israelis, wie wäre es, wenn ihr den Palästinensern mal ein bisschen Platz zum Atmen gebt und eben nicht sie immer weiter eindrängt? Ja, Netanyahu hat sich dann vor die beiden US-gesetzgebenden Kammern gestellt und verkündet, ja, wir werden einen Palästinenserstaat akzeptieren, wenn die einen jüdischen Staat Israel akzeptieren. Ja, der Scherz an der ganzen Geschichte ist, dass im Moment danach aussieht, wenn sich die Bevölkerungsentwicklung so weiterentwickelt, wie sie es in der Vergangenheit getan hat, dass dann nämlich irgendwann die Anzahl jüdisch gläubiger Menschen auf dem Staatsgebiet dessen, was sich Israel nennt, die Minderheit darstellt. Weil es gibt dann nämlich ein paar Araber, die haben sich geweigert, sich ausbürgern zu lassen. Die haben also eine israelische Staatsbürgerschaft und sind damit Israeler. Israeliten. Na, und wenn die dann halt irgendwann mal die Mehrheit stellen, weil halt schlicht und ergreifend irgendwie die Bevölkerungsentwicklung bei den Arabern besser aussieht, also die halt mehr Kinder haben oder was weiß ich, mehr überlebende Kinder, keine Ahnung, wie das zustande kommt, dann ist schlichtweg Israel eben kein jüdischer Staat. Ich meine, was soll denn der Scheiß, sich da irgendwie an eine Religion ranzuhängen? Na, aber hey. So, dann gab es eine Is-Reaktion, nachdem Obama vorgeschlagen hatte, Israel und Palästina in den Grenzen von 1967 als Basis für Gespräche zu nehmen, hat Israel die Notbremse gezogen und Netanyahu zum US-Kongress geschickt, wo er von den Abgeordneten gesprochen hat. Die Reaktion dort erinnert an Honecker-Reden zum Jahrestag der Oktoberrevolution. Keiner der US-Abgeordneten glaubt es sich leisten zu können, nicht 100% pro Israel abzustimmen. Ob die Israel-Lobby wirklich so viel Einfluss hat oder nicht, dass sie Abgeordnete abschießen könnte, ist nebensächlich, wenn sich Abgeordnete sich so verhalten, als sei es so. Na, und Gegenangebot von, ich glaube Hamas war, nee, wir wollen die Grenzen von 46, also so kurz nach der Gründung des Staates Israel. Na, weil, um in Verhandlungen eintreten zu können, geht man erstmal auf Extrempositionen. Und dann ist der Kompromiss nämlich, sich irgendwo in der Mitte zu treffen. Und die Mitte ist dann nämlich eben keins der Extreme. Nur, dass Netanyahu halt sagt, also ohne dass ihr anerkennt, dass diese Religion hier einen eigenen Staat verdient hätte. Dass nämlich der Staat, für den ich behaupte zu sprechen, sich nur über die Religion festmacht. Brauchen wir gar nicht verhandeln. Ja, ich meine, irgendwie Religionsfreiheit gibt es in Israel wohl nur begrenzt, will mir scheinen. So, dann gibt es in Frankreich Reverse DOS. Die französische Abgeordnete Muriel Marland-Militello spreche ich ganz knallhart Deutsch aus. Will nämlich schärfer gegen Angriffe auf Informationssysteme wie DDoS-Attacken vorgehen. Also die Internet-Sicherheit stärken. Die Angehörige der Zensurpartei, Regierungspartei UMP, wir haben übrigens um 11, hat dazu einen Gesetzentwurf in die Nationalversammlung eingebracht, der die bereits vom Strafrecht erfassten Delikte um Angriffe auf die Öffentlichkeit, auf an die Öffentlichkeit gerichtete Online-Kommunikationssysteme, sag ich ja, ausweiten will. Verschärft werden sollen die Sanktionen, wenn sich Cyberattacken auf Informationssysteme einer öffentlichen Einrichtung oder auf eine Privatperson mit einer öffentlichen Aufgabe richten. In einem der letztgenannten Fälle will Marland Militello, die bereits von 58 weiteren UMP-Abgeordneten unterstützt wird, das Strafmaß verdoppeln, das sich dabei auch um Angriffe auf unsere Republik und ihre fundamentalen Prinzipien handele. Sieht die Abgeordnete Haftstrafen bis zu 10 Jahren und eine Geldbuße in Höhe von 150.000 Euro vor, wenn sie ordentliche Funktionsweise einer Webseite behindert. Na, oder anders ausgedrückt, nachdem in Frankreich es Hadopi, also Internetentfernung wegen Behauptung, man hätte Raubmord kopiert, und Lopsi, Internetzensur wegen Trilliardenmarkt Kinderpornografie, gibt, will sie jetzt auch noch, dass Rechner, die an einem Denial of Service beteiligt sind, beziehungsweise deren Besitzer, in den Knast müssen. Weil weiß mal nach, dass dein Rechner verseucht ist. Und weiß mal nach, wer es denn gewesen ist. Weil im Zweifelsfall wird man ja seine Unschuld beweisen müssen. Na, mit der Umkehrung der Beweislast, das haben wir bei Hadopi ja schon wunderschön bewundern können. Wobei ich nicht wüsste, dass da jetzt schon jemand irgendwie verknastet worden wäre. Aber hey. Also, was der Dreck soll. Marland Militello erklärte, dass Hackerangriffe auf Webseiten auch eine Attacke auf die Demokratie darstellen. Und in dem von Staatspräsident Nicolas Sarkozy angestrebten zivilisierten Internet nicht zu suchen, denn das ist nämlich der andere Brüller. Sarkozy hat sich vor eine EG8-Truppe gestellt und verkündet, man müsse das Internet zivilisieren. Jeff Jarvis hat ihn öffentlich gefragt, ob er denn bereit ist, so eine Art hippokratischen Eid, do no evil, oder nichts Böses tun auf jeden Fall, nicht schaden, abgeben wollen würde, woraufhin Sarkozy dann mit ganz viel heißer Luft sinngemäß geantwortet hat, aber er ist doch der Gute, er könne doch nie etwas Böses tun. Nein, nein, Hadopi ist ja nichts Böses und Internetzensur ist ja großartig, das wollen wir ja alle. Ja. Na? Ich erlaube mir da eine geringfügig andere Meinung. So, und dann gibt's die titelgebende Geschichte Servergate. Ist letzten Freitag passiert, während ich mit dem Aufnahmegerät unterwegs war. Also gut, unterwegs war ich nicht, aber während ich aufgenommen habe. Nämlich die Piratenpartei, der sind sämtliche Server von der Polizei heruntergefahren worden, beziehungsweise aus dem Netz entfernt worden. Mein Pfiffe, Mann, müssen die etablierten Parteien immer noch eine Heidenangst vor den Piraten haben, wenn sie zu solchen Mitteln greifen im Wahlkampf. Na, oder anders ausgedrückt, die Server waren offline. Und dann ist irgendwie der Piraten-IT aufgefallen, so, huch, unsere Server sind offline. Das ist kein beabsichtigter Zustand. Mal ganz davon abgesehen, dass eine Partei, die zu, lasst mich lügen, 99%, also größenordnungsmäßig, also auf jeden Fall massiv im Internet arbeitet, und zwar nur im Internet arbeitet, und Internet als das eine große Kommunikationsmedium nutzt, ein Abschalten ihrer Infrastruktur nun mal irgendwie deutlich weniger verkraftet, als irgendwie eine christlich zensierende Union, die immer noch auf totem Baum arbeitet. Also wenn sie denn mal arbeitet. No. So, und dann gibt's ein paar Faktoiden, die mir da aufgefallen sind. Im Piratenpad, was eigentlich nichts anderes ist als ein öffentlich zugängliches Google Docs-artiges System, wo man einfach mal Texte kollaborativ drin bearbeiten kann. Da soll ein, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, SSH-Key gepostet worden sein, der irgendwas mit dem französischen Atomkonzern EDF zu tun gehabt haben soll. Warum dann die Polizei allerdings die gesamte IT der gesamten Partei abschalten lässt und so ungefähr alle Daten durchschnüffelt, habe ich mich dann schon gefragt. Ist nochmal Stand Freitag. Inzwischen sind versehentlich Hüstel ins Internet geraten, der Durchsuchungsbeschluss, übrigens ausgestellt gegen die IT-Firma, nicht gegen die Partei, gegen die IT-Firma, wo die Hardwarekisten stehen. Und ja, so frei nach dem Motto, naja, also im April, da hätte es einen Denial-of-Service-Angriff gegen EDF gegeben. Und weil das Bundeskriminelle Amt mit Open-Source-Recherchen irgendwo Links gefunden haben will, sind sie der Meinung, dass also auf den Servern vom Piratenpad irgendwo was zu finden hätte sein können. Turns out nö, weil Piratenpad ist extrem unlockig eingestellt. Das lockt so ungefähr genau gar nichts, beziehungsweise an den Stellen, wo halt eine IP-Adresse sich hätte verstecken können, steht 127.0.0.1. Liebes Bundeskriminelle Amt, bitte fangt an bei dem Rechner mit der IP 127.0.0.1, den ihr bei euch seht, zu durchsuchen. Viel Spaß, kann ein bisschen dauern. Na, und da ist dann auch schon eine Reaktion vom Anwalt rausgefallen, so von wegen, sag mal, habt ihr den Arsch offen? Weil im Durchsuchungsbeschluss steht, ja, und alles mitzunehmen, irgendwelche Festplatten unbekannter Größe. Warum dann gleich der Rest der Server abgeschaltet wurde, wäre dann noch eine andere spannende Frage. So, und dann... haben wir hier eine heiße Meldung. Die Piratenpartei Deutschland ist nach der Beschlagnahme ihrer Internet-Server durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wieder online. Wir nehmen unsere Kommunikationsinfrastruktur Stück für Stück wieder in Betrieb, nachdem wir uns vergewissert haben, dass Server bei der Polizeiaktion nicht manipuliert wurden. Weil man ja zum Beispiel sowas wie eine Bundeswanze einfach mal draufknallen könnte. Das Bundeskriminelle Amt ist schließlich berühmt dafür, Bundeswanzen überall hinterlassen zu wollen. Und insbesondere bei einer Partei, die der christlich zensierenden Union gefällig werden könnte, das geht ja mal gar nicht. Gegen die Aktion, an der auch Beamte des Bundeskriminalgeheimdienstes beteiligt waren, habe man inzwischen Beschwerde beim Landgericht Darmstadt eingelegt. Parteien stehen in der Bundesrepublik unter einem besonderen Schutz des Grundgesetzes, Artikel 21. Es sei vollkommen unverhältnismäßig, wegen eines Forumbeitrags die gesamte Kommunikationsinfrastruktur der Partei lahmzulegen. Kurz vor der Bürgerschaftswahl in Bremen, dann noch ganz nebenbei. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte die Server aufgrund eines Rechtshilfeersuchens aus Frankreich, was nebenbei dann auch noch so schmackhaftes Nebenbei-Detail. In der, im Beschluss, im Durchsuchungsbeschluss steht drin, Die Rechtshilfeersuchung aus Frankreich haben wir zwar nicht, aber durchsucht einfach schon mal. Weil es könnte ja sein, dass da Daten sein könnten. Sagt mal, habt ihr den Arsch offen? Geht's euch irgendwie nicht gut? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, den Kopf eines Staatsanwalts aus Darmstadt auf einen Stock zu schnallen. Der Rest seines Körpers kann gerne sonst wo verbleiben. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie von dem SSH-Schlüssel nicht viel zu sehen ist. Das soll wohl eine Aussage gewesen sein, die die Polizisten vor Ort fallen gelassen haben. Die ganz nebenbei übrigens durch akute Unkenntnis aufgefallen sind. Das wiederum überrascht allerdings dann nur noch die Leute, die sich nicht mit so einem Thema befassen. Bei der Aktion wurde nach DPA-Informationen eine Festplatte aus einem betroffenen Server kopiert und eine Kopie in eine Datenbank gezogen. Als Reaktion auf die Beschlagnahme verabredete sich die Piratenpartei mit Schwesterparteien in der Schweiz und Luxemburg, einen internationalen Serververbund für Webseiten und Kommunikationsdienste einzurichten. In Deutschland können offenbar die Kommunikationseinrichtungen einer demokratischen Partei ohne Rücksicht auf die rechtliche Situation und in einer verfassungswidrigen Weise einfach abgeschaltet werden, sagte der Vorsitzende Sebastian Nerz. Ein solcher undemokratischer Akt dürfe sich nie wiederholen. Wird es doch versucht, werden wir mithilfe der internationalen Piratenparteien verhindern, dass uns staatliche Behörden zum Schweigen bringen. Ne, ich habe bei Zensursula immer gewitzelt, das funktioniert so lange, bis mal irgendwann www.parteinama.top-level-domain verschwunden ist. Aber hey, mit Zensursula gibt sich das Bundeskriminelle Amt nicht mehr ab. Die schalten direkt an der Quelle ab. Na, hallo? Dass das in Deutschland überhaupt möglich ist, wundert. Ich hatte eigentlich gedacht, sowas wäre in Deutschland nicht mehr möglich, aber ganz offensichtlich ist es noch möglich. Na genau, dann kam auch noch raus, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt offenbar nicht, wie zuerst berichtet wurde, auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Paris handelte, sondern diese vielmehr um ein Rechtshilfeersuchen bat. Auch der Sinn und die Verhältnismäßigkeit der Suche stehen immer mehr in Frage. Die Piratenpartei wirbt sehr öffentlich damit, keine IP-Nummern zu speichern, weshalb eine Durchsuchung selbst bei oberflächlicher Betrachtung als ungeeignete Methode zur Identitätsfeststellung ausscheiden hätte müssen. Na, mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht wüsste, dass sie in Frankreich eine verdachtsunabhängige Bürgervollverdächtigung hätten. Also wahrscheinlich haben sie die, aber wüsste ich jetzt aus dem Stand nicht. Dass man, wie manche Formulierungen nahelegen, die Eilbedürftigkeit der Maßnahme damit zu begründen versuchte, man müsse die flüchtigen Daten schnell wieder einfangen, lässt manche Beobachter inzwischen zweifeln, ob der Vorgang noch alleine mit technischem Unverständnis erklärbar ist. Na, also was der Scheiß soll... Jo, und die CDU-NRW, die hat dann nämlich ihre Prioritäten irgendwie interessant. Die medienpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Andrea Verporten hatte den WDR aufgefordert, klarzustellen, dass es insbesondere auf seiner Jugendhörfunkwelle 1 liefe. Keinen Boykott von Siegertiteln aus der RTL-Serie Deutschland sucht den Superstar, dis dis, gebe. In den letzten Tagen bin ich mehrfach von jungen Leuten darauf angesprochen worden, dass die Siegertitel der letzten Staffel, die mittlerweile die deutschen Singles-Charts anführen, im WDR nicht zu hören seien, erklärte die CDU-Abgeordnete heute in Düsseldorf. Ich bitte die Verantwortlichen, diesen Vorwürfen aus der jungen Hörerschaft nachzugehen. Okay, also in Nordrhein-Westfalen hat die christlich zensierende Union Langeweile. Nichts zu tun, ist nichts los. Gibt's keinen Haushalt, über den man sich beschweren kann. Oder was? So, dann gibt's einen Afghani-Bumm. Die Bundeswehr hat ihre Darstellung über die gewaltsamen Auseinandersetzungen in Afghanistan am vergangenen Mittwoch korrigiert. Das ist eine Meldung vom letzten Freitag. Deutsche Soldaten hätten nicht nur Warnschüsse in die Luft abgegeben, sondern auch gezielt auf Beine und Oberkörper geschossen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Er betonte, die Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen. Am Mittwoch hatten hunderte Menschen vor dem Bundeswehrlager im nordafghanischen Talukan gegen einen ISAF-Einsatz protestiert, bei dem Zivilisten ums Leben gekommen waren. Und weil ein Einsatz, bei dem Zivilisten ums Leben kommen, ja nicht ausreicht, müssen die Soldaten auch gleich noch auf die Protestierenden schießen. Und darum brauchen wir einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Na? It's a picture that's forming in my mind. I don't know why. Na? Also genau das will Friedrich nämlich hier auch in Deutschland haben. Soldaten, die auf Bürger schießen. So, dann gab es die Bremen-Wahl. Gewonnen haben SPD und Grüne. Die CDU hat nur Platz 3 geschafft. Das ist also nur die dritthäufigst gewählte Partei. Und die FDP ist locker unter der 5%-Hürde durchgeschwappt. Und allerspätestens jetzt kann man also formulieren, okay, also die Rösler-FDP, der glaubt irgendwie auch immer noch niemand. Beziehungsweise die will halt niemand wählen. Na, fast zu 3%, beziehungsweise die hatten, was hatten die denn? Steht hier nicht. Die Linke dürfte mit 5,5 bis 6% wieder in der Bürgerschaft sitzen. Na, oder anders ausgedrückt, die FDP hat weniger Stimmen als die Linken. Ja, und putzigerweise, die Piraten haben ungefähr genauso viele Direktkandidatenstimmen wie die FDP, beziehungsweise so eventuell sogar mehr. Na, also ja, die FDP braucht niemand. Ja, warum über einen FDP-Parteitag berichtet wird und über einen Piratenparteitag nicht, hatte ich ja letzte Woche den Pispas als Kommentar, wirft eine interessante Frage auf. Am Montag gab es dann Länderaufsicht, drohende Haushaltsnotlage für Länder unter Aufsicht. Wegen drohender Haushaltsnotlage werden in Berlin, Bremen, das Saarland sowie Schleswig-Holstein schärfer an die Kandare genommen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Stabilitätsrat von Bund und Ländern in Berlin. Die vier besonders hochverschuldeten Länder müssen ein 5-Jahres-Programm zur Sanierung ihrer Haushalte vorlegen und sich Kontrollen unterwerfen. Dies ist ein Novum in der bundesdeutschen Geschichte. Die Entscheidung war erwartet worden und ist auch für die betroffenen Länder keine Überraschung. Sie kündigten an, an dem bereits eingeleiteten Sparkurs festzuhalten. Dann hat die NPD eine Strafe aufgedrückt bekommen, und zwar 2,5 Millionen Euro. Sollen die an den Bundestag zahlen? Mit dieser Entscheidung änderte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg das erstinstanzliche Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts ab, wonach die Partei lediglich 1,27 Millionen Euro hätte zahlen müssen. Der OVG-Senat sah es als erwiesen an, dass die NPD seinerzeit mehrfach gegen die im Parteiengesetz geregelte Pflicht zur Transparenz verstoßen hat. Eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde zugelassen. Frage, die sich mir aufdrängte, ist, entweder zahlen jetzt also irgendwelche Landesverfassungsschützer die Strafe, damit die Partei nicht pleite geht, oder die Partei geht einfach pleite. Ja, der billigste Weg, die NPD loszuwerden, ist, sie in die Pleite verschwinden zu lassen. Ja, da braucht man kein Verbotsverfahren. Man nimmt einfach den Geldfluss weg und zack, ist sie weg. Löst sie sich in Wohlgefallen auf. Ich meine, die Leute, die dann irgendwie rechts außen denken, verschwinden dadurch noch nicht. Aber die könnten zum Beispiel mal gucken, ob sie irgendwie Sarrazin machen können oder ob sie Kotz geben können, also ob sie in den großen Parteien unterkommen können. Die unterscheiden sich doch auch nicht signifikant. Dann gibt's die diensthabende Seuche. Seuche du jour. EHEC nennt sich das Ding. Das ist irgendwie Escherichia coli, Darmbakterien, die, wenn sie nicht im Darm rumlaufen, wohl ganz eklige Krankheiten machen können. Und da gibt es also gigantisch viele Verdachtsfälle und die Pharmafia hat nichts im Angebot und die WHO hält auch noch die Fresse. Na, eigentlich würde man doch erwarten, dass jetzt irgendwie jemand mit einem Impfstoff rauskommt, den zwar kein Schwein braucht, aber den man für Trilliarden an Geld dem Staat andrehen kann, weil der hat ja zu viel Geld. Na, also ja, blub. So, dann gab es auch die ersten Todesfälle, so derer insgesamt, so wenn es mal hochkommt, waren es vielleicht Handvoll. Da müssen wir alle Angst vor haben, na, weil es gibt eine Seuche, an der sterben Menschen. Es gab doch noch nie Seuchen, an der Menschen gestorben sind. Also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie Handvoll Todesopfer, die man auf das Zeug zurückführen kann, noch nicht irgendwie nach einer ganz doll schlimmen Seuche klingen. Aber hey, man kann auch mal ein bisschen Angst verbreiten. Vielleicht sollte ich mir von morgen wirklich wasserfestere Schuhe mitnehmen.
Oh ja, ist ja gut.
So, und dann ist gestern noch rausgekommen, ja, es sind wohl Gurken, spanische Gurken, die möglicherweise allerdings auch beim Umpacken in Hamburg ihr Zeug abbekommen haben können, weil die Bakterien, die stammen eigentlich aus Wiederkäuer oder aus Vegetarier, also Kuhdarm. So, wie Kuhdarm irgendwie oder der Inhalt von Kuhdarm irgendwie in den Magen von Leuten kommt, wäre dann die andere spannende Frage. Weil eigentlich irgendwie Futterzeug darf nicht gedüngt werden mit Gülle. Aber wenn da irgendwie Bakterien, die ansonsten nur im Darm von irgendwelchen Viechern rumlaufen, im Essen rumliegen, dann, tja. So, und jetzt sollen es also Gurken gewesen sein, spanische. So, und der Superboom. Die deutsche Wirtschaft ist mit enormem Schwung in das Jahr 2011 gestartet. Angetrieben von kräftigen Investitionen und staatlichen Konsumausgaben legte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal real um 1,5% zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Wirtschaftsleistung übertraf bereits wieder das Vorkrisenniveau. Oh Leute, ich hasse Flugzeuge. Vor allem, wenn da so viele von so laut unterwegs sind. Bla 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 bla. Also der Superboom, der dummerweise nicht bei den Bürgern ankommt, habe ich mir am Dienstag nochmal reingeklebt. So, dann gibt es Kritik an den Passenger-Name-Record-Speicherungen. Und zwar hat der juristische Dienst des Rates der EU-Mitgliedstaaten gemeint, die Pläne der EU zur Sammlung und Speicherung von Fluggastdaten seien verfassungswidrig. Laut einem Gutachten vom 12. April des Dienstes, das der Financial Times Deutschland FTD nach eigenen Angaben vorliegt, schränkte die vorgesehene Richtlinie das Recht auf Achtung des Privatlebens und das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten so ein, dass sie vor Gericht angefochten werden könnte. Die Verarbeitung der Daten sei angesichts der einschlägigen Rechtsprechung äußerst problematisch. Na, oder anders ausgedrückt, der EU-Versuch, auch an sämtliche Flugverbindungsdaten ranzukommen, ist verfassungswidrig. Sagt zumindest ein juristisches Gutachten. Aber hey, Verfassung, an sowas halten wir uns auch noch nie. Das treten wir doch immer mit den Füßen, das muss geändert werden, das kann doch nicht sein, dass... Dann gibt es das Sark-Internet, das hatte ich aber schon, dass Sarkozy irgendwie einen rumgefaselt hat, von wegen, das Internet müsse zivilisiert werden. Ausgerechnet der Vollidiot, der für Internetzensur und Content-Mafia-Förderung berühmt ist, hat niemandem irgendetwas vorzuschreiben, niemandem irgendwas darüber zu sagen, was denn zivilisiert heißt. Der hat einfach seinen beschissenen Mini-Pimmel wegzuräumen. Däh. Ja, ich bin stinkig. So, in Griechenland gibt es übrigens einen Bankrun, weil die Leute heben alle ihr Geld ab. Das ist für ein Bankensystem, und zwar für jedes Bankensystem, ungefähr tödlich. Mein Fefe, ich bin mal gespannt, wie kurzfristig die Banken-Bailouts brauchen werden. Und in Ägypten gibt es die Anklage gegen Mubarak. Die ägyptische Oberstaatsanwaltschaft hat offiziell Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Hosni Mubarak erhoben. Sie beschuldigt ihn der Mittäterschaft an der Tötung von mehr als 800 Demonstranten während der Massenproteste. Ja, nicht wirklich überraschend. Dann hat Gabriel den Linken angeboten, deren Leute können in die SPD kommen, wozu ich eigentlich erwarten würde, lautes Gelächter aus den Linken. Aber ja. Er wünsche sich, dass nicht jeder Straftäter mehr Resozialisierungschancen erhalte, als jemand, der einmal in der SED gewesen sei. Als ob man in der SPD resozialisiert würde. Und die deutsche Krise kann man sich dann aus der Nähe angucken, weil wenn man sich dann nämlich den realer Rückgang des Stundenlohns um 0,7% und mehr Arbeitsleistung, mehr Leistungsfähigkeit um 2,1%, was effektiv also heißt, wir leben deutlich unter unseren Verhältnissen. Wenn Merkel etwas daran ändern wollte, müsste sie mal nach Gehaltssteigerungen verlangen. Lohn- und Gehaltssteigerungen, solange sie das nicht tut, ist sie schlichtweg unglaubwürdig, aber das hatte ich jetzt schon zweimal. So. Und gestern gab es dann noch die Meldung, Mladic sei festgenommen worden. Also der mutmaßliche Kriegsverbrecher, der in Serbien für Massenmord zuständig gewesen sein soll. Den haben sie dann verhaftet. Und mal gucken, was dabei rumkommt. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke kommt passend zum heutigen Theme John McLean Allen mit einem Titel aus dem Album Stand Easy. Der heißt Going Home, ist 4 Minuten 9 lang. Aus dem Album Stand Easy, stammt von der CD und gespielt With Permission. Ja, ich sag ja, Theme. Vielleicht fällt es irgendjemandem schon auf, vielleicht auch nicht. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Zum Beispiel mit einem Flugzeug ständig durchs Bild fliegen und mich zu nerven. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass euch irgendwas drückt und ihr unbedingt eine Meldung an mich loswerden wollt, könntet ihr euch theoretisch auch dafür gedankt fühlen, nachdem das aber eh keiner tun wird, ist das ein vorläufiger und ich betone vorläufiger Dank. So, und dann gibt's Georg Schramm, Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2011. 8 Minuten 30 ist das lang. Nach diesem Auftritt von Georg Schramm haben CZU, also christlich zensierende Union Vollidioten, laut rumgebrüllt. Kann ich fast nicht nachvollziehen. Und der Mitschnitt ist allerdings erst kürzlich bei YouTube aufgetaucht, von wo ich ihn nämlich herniedergeladen habe. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Teachers at the only school said, boy, you better just settle down. And the dreams they said were crazy. Show me a world I've never have found. 10 years on, I've made my peace with my favorite hometown. 'Cause I've missed you, boss and all. You haven't grown, but you're not so small.
So, jetzt, meine Damen und Herren, um noch mit einem Irrtum aufzuräumen, den Sie ja jetzt gerne kurz vor Ihrem Ruhestand hier die ganzen, ich schätze mal 30% der Männer im Saal sind doch eigentlich auf CDU-Ticket hier als Altersversorgung da. Würde ich mal jetzt grob über den Daumen gemeint. Wenn Sie versuchen sollten, und die Verlockung wird für Sie ja alle groß sein, zu sagen, wenn dieses verdammte Fukushima nicht explodiert wäre, wären wir alle noch in Amt und Würden, wobei Würden ein alberner Begriff ist, ja, dann müsste man ja im Gegenschluss zu Ihnen sagen, nicht, dann müssten Sie eigentlich sagen, gäbe es keine Atomkraftwerke, wäre ich noch im Amt. Nicht lustig. Finde ich. Es ist aber Blödsinn. Dass das nicht stimmt, das ist eine Schutzbehauptung auf Ihrem intellektuellen Niveau angemessen. Ja? Aber ich möchte da nicht daran erinnern, dass die Grünen schon mal im Zuge von Stuttgart 21 die beiden großkopferten Volksparteien hier im Land überholt hatten und dann wieder zurückgefallen sind. Da haben sie ja alle Hoffnung gemacht. Ich habe die glänzenden Äugelchen gesehen von Mappos. Nicht? Aber nur mal ganz nebenbei, eine Bemerkung noch zu Stuttgart. Eine Regierung mit allen, die da drin sitzen, die nicht in der Lage ist, einen Pflasterstein von einer Kastanie zu unterscheiden, hat nichts anderes verdient, als in den Orkus der Bedeutungslosigkeit leider bei hoher Pension gestoßen zu werden. Das abschließend. So, und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt, lauter Sachen, die ich gar nicht auf dem Zettel habe, jetzt hier, damit, ich will Ihnen noch einen wichtigen Hinweis geben, damit Sie nicht sagen können, dass ohne Fukushima wäre alles in Ordnung. Ein 93-jähriger Deutsch-Franzose namens Stéphane Hessel hat ein 12 Seiten oder 14 Seiten kleines Pamphlet geschrieben im Oktober 2010. Dieses kleine Pamphlet von Stéphane Hessel ist der letzte noch lebende Mitautor der Deklaration der Menschenrechte. Dieser 93-jährige Mann hat im Oktober 2010 ein 14 Seiten Pamphlet Empört euch geschrieben, wo er das Loblied auf Empörung und Zorn ausgerufen hat und gesungen hat. Und dieses kleine Bändchen ist in Frankreich innerhalb von 8 Wochen 1 Million Mal verkauft worden und ist mittlerweile in 16 Sprachen übersetzt. Es ist ein Aufruf an die jungen Menschen des 21. Jahrhunderts, keinen Stein auf dem anderen zu lassen, weil ohne eine Veränderung nichts mehr vorangeht. Und diese Empörung, dieser Zorn waren da. Vielleicht hätten sie nicht gereicht, um sie endlich aus dem Amt zu fegen. Ja? Aber er wäre immer noch da. Deswegen, sie sind durch eine Tragödie, durch eine atomare Tragödie aus dem Amt gefegt und man könnte dankbar sein, wenn es nicht so grausam wäre. Nicht? Und zu allem Überfluss, und das ist ja das ganz Schlimme für sie, nicht? Ist ja im Prinzip ist ja der konservativste Bürger dieses Landes, wird Ministerpräsident, nicht? Kretschmer ist ein Konservativer. Mappus war doch kein Konservativer. Das war ein kalter Krieger, der vergessen hat, die Uhr nochmal laufen zu lassen in 50er Jahren. So, jetzt komme ich zum Zorn. Der Zorn ist ein wesentliches Element menschlicher Zivilisation. Da lege ich großen Wert drauf. Jutta Limbach müssen Sie nicht kennen. Die wäre übrigens eine gute Bundespräsidentin gewesen. Jutta Limbach hat vor kurzem eine dreiviertelstündige Ode an die Bedeutung des Zorns für unsere Zivilgesellschaft gehalten, bedauerlicherweise am falschen Ort, bei der Eröffnung des Münchner Opernfestivals, also Perlen vor die Säue geworfen quasi. Sehr bedauerlich. Aber nichtsdestotrotz, selbst Päpste haben die Bedeutung des Zorns erkannt, was ich ungewöhnlich finde. Wenn man sich den jetzigen Papst so anguckt, könnte man nie darauf kommen, dass der den Zorn als einen wichtigen Wirkmechanismus erkennt. Gregor der Große im 6. oder 7. Jahrhundert, also man muss, um vernünftige Sätze von Päpsten zu finden, schon tausende von Jahren zurückgehen. Der hat gesagt, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Der Zorn, nicht? Das ist, der Zorn ist etwas Wertvolles, hegen und pflegen. Wo er hingeht, wissen wir nicht genau. Müssen wir aufpassen, aber er ist wichtig. Thomas von Aquin übrigens, auch ein weitsichtiger Mensch, hat auch gesagt, Zorn ist Zivilisation par excellence. Womit hat die Kultur des Abendlandes begonnen? Mit dem Zorn. Als abendländisches Erstwerk der abendländischen Kultur gilt die Ilias von Homer. Womit beginnt die Ilias von Homer? Mit einer Ode an den Zorn. Der Thomas von Aquin übrigens war sowieso weitsichtig. Der hat sogar schon Christian Wulff gekannt. Nicht? Ja. Leute wie Christian Wulff muss es schon im Mittelalter gegeben haben. Thomas von Aquin hat über Christian Wulff gesagt, die blasse Harmlosigkeit, die sich leider oft mit Erfolg für Sanftmut ausgibt, soll niemand für eine christliche Tugend halten. Das ist das Beste, was ich je über Christian Wulff gelesen habe. Nicht, also das war nur am Rande, nicht wahr? Aber zurück zum Zorn. Was machen wir mit dem Zorn? Wir haben gehört gerade, sagt selbst ein Papst, ein alter Papst, Hand in Hand mit der Vernunft, dann geht's kraftvoll gegen das Böse. Aber was ist das Böse heutzutage? Nicht. Was ist heutzutage das Böse? Herr Mappus? Nein. Die Bundesregierung? Nein. Mein Gott, man muss sich das Böse doch als was Großes vorstellen. Nicht? Da können dies doch schon mal nicht gewesen sein. Nicht, also das wäre, also so viel Ehre muss man dem Bösen geben. Dieses traurige Duo Infernal, was die Reste der Bundesregierung darstellt, hier Dings, Merkel, Westerwelle, dazu noch der bayerische Pausenclown dazu, das ist nicht das Böse. Die und das Böse, nein, das sind vielleicht Mitesser des Bösen. Das Furunkel am Gesäß des Bösen, so könnte man vielleicht sagen, ja, aber mehr nicht. Weil was ist denn wie Furunkel wie Westerwelle? Ja, wenn der reif ist, und er ist bald reif, ja, ein reifer Furunkel platzt, gelb wird weggewischt, ja, und was ist danach? Ja, hört ja nicht auf. Daneben sind doch schon die schwarz-gelben Köpfchen von Brüderles, Niebeles, Lindeles. Dann können Sie froh sein, dass nicht doch das Geschwür von Birgit Homburger dann auch noch dabei sein wird, nicht? Das mehr ist, man könnte höchstens noch sagen, die Regierungen sind Handlanger des Bösen. Wenn man sieht, wie Angela Merkel sich vor der Atommafia in den Staub geworfen, an den Hals, in den Enddarm gekrochen, keine Ahnung, weiß nicht. Gut, unappetitlich, lassen wir das. Wollte auch gar nicht. Ich hatte noch einen Zettel, den habe ich jetzt nicht. Ich wollte extra hinschreiben, nicht zu lange über das Gesindel reden. Hatte ich mir extra dahin, dass sie, ja. Ja, sehen Sie, finde ich auch. Es reicht. Nicht? Man muss über das Grundsätzliche reden. Nicht wahr? Sie sind vergänglich. Ja? Und Sie als Mitglied, natürlich, ich bin mir dessen bewusst und ich halte mich nicht für wichtig. Ich habe nur die einzigartige Chance, mit Geld, das ich auch noch von Ihnen kriege, obwohl es gar nicht Ihres ist, ja? Hier reden zu dürfen. Ja? Nicht wahr? Das ist das springende Punkt. So, und jetzt reden wir über das wesentliche, gute Frau, das wir zwar auch nicht akzeptieren werden, aber das ist wirklich das Wesentliche. Es geht darum, was ist denn im Kern des Bösen? Was ist die Kernenergie des Bösen? Die Habgier, die Gier und die Habgier. Und da erzählen Leute aus ihrer Gesellschaftsklicke, ja, nein, ja gleich, 2 Minuten noch, kleinen Augenblick, die erzählen uns, ja, dass durch die überbordende Gier Einzelner eine weltumspannende Finanzkrise entstanden ist. Das ist ich kenne viele dreiste Lügen von Politikern, aber das ist die dreisteste. Es ist ein System sondersgleichen. Und ich will es Ihnen gar nicht lange aufdröseln. Ich merke, Sie sind ungeduldig, Sie müssen aufs Klo. Ich sag's Ihnen. Ich werde einen Zeugen für Sie auffahren, den Sie nicht kennen müssen, aber der ist Ihresgleichen. Warren Buffett, den sollten Sie kennen. Das ist der Held der Großanleger. Er ist ein erklärter Feind der Wall Street. Von Warren Buffett gibt es den legendären, er ist der drittreichste Mann der Welt, den wunderbaren Satz, den haben Sie mal gefragt, wann ist jemand reich? Und da hat er gesagt, naja, wenn man bei Millionenzählen einen vergisst und merkt es nicht, dann ist man reich. Und Warren Buffett hat vor 4 Monaten einen ganz schlichten Satz gesagt und den schenke ich Ihnen zum Abschied. Er hat gesagt, natürlich ist das, was wir gerade erleben, ein Klassenkampf. Und unsere Klasse, die Klasse der Reichen, die gewinnt. Und damit können Sie auf die Toilette gehen. Herr Mohr, geben Sie dem Abend den Rest.